Tag zusammen, freut mich, dass ihr dabei seid. Heute machen wir uns über Axel Voss lustig und jetzt begrüße ich bei mir Axel Voss, Sie können mich hören.
So.
Wunderbar. Herr Voss, was geht?
Zunächst einmal, ich habe kein Gespür im Schaft. Das ist ärgerlich, dass auf einmal der Kork so nicht mehr funktioniert, wie man das kennt.
Nee, das ist ein Missverständnis, Herr Voss.
Und, ja.
Herr Voss, wir sprechen über diese EU-Urheberrechtsreform. Dahinter steckt ja massive Kritik an Ihrer Person und auch an Ihrer Qualifikation. Was qualifiziert Sie denn für diesen Job?
Zunächst einmal gibt es da eigentlich keine Qualifikation.
Herr Voss, wenn Sie solche massive Kritik lesen, können Sie darüber lachen?
Vieles zielt sehr auf meine Persönlichkeit. Man tut ja geradewegs so, als ob andere in der CDU diese Qualifikation mitbringen. Da muss ich dann sagen, geht es einfach zu weit.
Aber Wissen über Internetkultur wäre ja eine gute Qualifikation, oder?
Ja, auch da nochmal. Wir haben jedenfalls hier nur Leute, die großen Scheiß machen. Deshalb verlässt man sich auf solche Leute wie mich, die eine Fresse haben, die man einschlagen möchte.
Also alles beim Alten.
Im Grunde ist das Tradition in der CDU. Also von daher haben wir seit Jahrzehnten keine gute Idee.
Das ist doch auch ärgerlich.
Ach, das ist uns egal. Was wir ja nur wollen, ist, dass wir weiter unser Geld verdienen, ohne was abgeben zu müssen.
Das ist ja unheimlich kostspielig.
Wenn wir das alles nicht wollen, müssen wir die CDU in Deutschland aufgeben.
Keine Sorge, das wird wahrscheinlich nochmal irgendwann wirklich kommen. Hashtag nie wieder CDU.
Ja, das wird höchstwahrscheinlich so passieren.
Dann gehen wir jetzt mal zu dem großen Streit um die Upload-Filter. So.
Also zunächst einmal müssen wir doch da auch wieder feststellen, das hat nichts mit meinem Kork-Problem zu tun. Wollen wir noch über mein Kork-Problem reden oder wollen wir das nicht?
Das tun wir nicht.
Ja, nur dann macht das hier alles keinen Sinn mehr.
So, Herr Voss, ich gebe Ihnen mal eine kurze Auszeit. Ich danke euch für die Zeit, die ihr uns gegeben habt und die Aufmerksamkeit. Macht's gut und tschüss. Herr Voss, eine Frage brennt mir wirklich noch auf den Nägeln. Sind Sie ein Vollpfosten?
Also zunächst einmal
bitte mit Ja oder Nein antworten.
Ja.
Nummer 699, BN Drinnenwanzer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 699. Komport, den ich am heutigen ein bisschen grauen und angeblich ach so nebligen Freitag, dem 5. April 2019, Tag 95 in der KW 14 aufgenommen habe. Das Intro, Axel Vollpfosten, ist, da hat jemand ein Heute-Plus-Interview auf YouTube eben zerschnibbelt und neu zusammengesetzt. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, wo ich mich zwei Teile lang mit Politikmeldungen befasse, einen Teil lang mit eher technisch orientierten Meldungen. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, wo es eine Reihe Terror, ein paar Schnüffel, ein paar Trampel und sonstige Meldungen reingeschafft haben. 7 Grad, angeblich foggige Brumm. Quite cool greetings. Das ist übrigens die Lampe hier unten. Die 7 Grad, Comfort Level wie 6, Wind macht 7 km/h aus dem Westen. Wir haben eine Visibility von 2 km. Oh, der bei Reserve Pro. Das sind die Lampen oben. Hat man davon, wenn man eine Stunde zu früh da ist. Da sind es 7 Grad mit angeblichem Fog. Field Flag 7, Taupunkt 6. Humidität 95%, Druck 1003. Das Gerät misst 999 und der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 19 km/h. Jetzt, wo ich weiß, dass das die Lampen sind. So. Eine Stunde zu früh ist ja auch nur wegen Zeitzonenänderung. Wie auch immer, kommen wir dann mal in der Terrorecke an. Da geht es mit einer am Samstag sogar schon gewesenen Eilmeldung los. Da gab es nämlich 10 Islamisten, weil Terrorverdacht, 10 mutmaßliche Islamististen festgenommen. Die Polizei hat in North Rhine-Westfalen und Baden-Württemberg 10 mutmaßliche Islamististen wegen Terrorverdachts festgenommen. Ermittelt werde wegen Vorbereitung einer schwersten, staatsgefährdendsten Straftat laberte ein Lautsprecher der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Es gebe jedoch keine Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, was sie denn eigentlich wirklich hatten. Da gab es gar keine Hinweise auf irgendwas, aber hey. Es würden mögliche Verbindungen zur Terrormiliz geprüft. Nach Behördenangaben gab es Durchsuchungen in mehreren nordrhein-westfälischen Städten, sowie in Ulm. Die Zeitung hatte berichtet, Spezialkräfte hätten die Männer gestern Nachmittag in Düsseldorf übergewältigt. Und bestätigten Informationen in einer anderen Zeitung zufolge, soll es sich bei den Verdächtigen überwiegend um Tadschiken handeln. So. Also, was da erstmal so rumgemeldet wurde und eben auch dadurch, dass es geeilmeldet wurde, habt Angst, irgendetwas Schlimmes hätte passiert sein können. 15 Minuten? Das sind doch gar nicht mehr 15 Minuten. Scroll, Sunrise ist um 6.44 Uhr, 27, sagt hier zumindest Sun and Moon. So, dann, Samstag 13 Uhr, Freilassung. Terroreinsätze, Freilassung aller Verdächtigen angeordnet. Für die bei Antiterroreinsätzen in Nrw und Baden-Württemberg festgenommenen mutmaßlichen Islamistinnen ist nämlich die Freilassung angeordnet worden. Die Generalnichtsnutzschaft Düsseldorf bestätigte entsprechende Mediengerüchte. Einige Männer seien bereits wieder auf freiem Fuß. Bei den Durchsuchungen habe man nämlich keinen Sprengstoff und keine Waffen finden können. Das sei der Verdacht gewesen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schwersten, staatsgefährdendsten Gewalttat liefern aber weiter. Aha. So. Also, sie sagen, die wären ganz doll böse. Und sie haben ja dann auch ganz intensiv durchsucht. Sie haben aber nichts gefunden. Ja nun, da ist es dann schon ein bisschen schwierig, die Leute dann weiter einzuknasten. Also zumindest nach den jetzt noch geltenden Gesetzen, wenn wir hier erstmal die bayerische Gesetzeslage bundesweit bekommen, so frei nach dem Motto, naja, aber also irgendwer hatte in seinem Urin, die könnten irgendetwas Böses planen wollen. Ja, das muss doch reichen. So, dann die Begründung kam dann noch eine Stunde später. Irrfahrt in Isen war nämlich Anlass für Terroreinsätze. Die Irrfahrt eines 19-jährigen Tadschiken in der Esener Innenstadt am Freitag wäre der Anlass gewesen für den Terroreinsatz in zwei Bimbis-Ländern. Man habe die Befürchtung gehabt, dass das vielleicht der Auftakt sei für mehrere Anschlagsszenarien, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Das habe sich nicht bestätigt. Es gebe keinen Zusammenhang. Bei dem Terroreinsatz hatte die Polizei Sprengstoff und Waffen bei einer Gruppierung gesucht, bei der man behauptete, sie gehöre irgendwie der Terrormiliz an oder sympathisiere mit ihr. Die 11 Festgenommenen sollen auf freien Fuß kommen. So, also, Moment. Da ist also einer einfach nur mit dem Auto irrgefahren in der Essener Innenstadt. Und daraufhin ziehen sie sich dann gleich eine Terrormiliz aus dem Arsch, behaupten, die haben bestimmt irgendwelche großen bösen Pläne und sind bestimmt auch schwer bewaffnet, machen intensive Festnahmen von 11 Personen. Ja, so irrgefahren ist ja wohl einer. Moment. Kann man mal irgendwer erklären, wo denn die 10 anderen Leute hergekommen sind? Kann man mal irgendwer erklären, wie sie drauf kommen, dass sie einfach mal so 11 Leute festnehmen können? Dass sie einfach mal so Durchsuchungen machen können? Weil, as it turns out, es war ja nun genau gar nichts dahinter. Na? Und, wenn wir dann also schon auf Basis von da ist, also einer mit dem Auto irgendwo lang gefahren, wo er nicht hätte langfahren sollen, da lustige Durchsuchungen machen, können wir dieses gleiche Nervositätslevel an die Rechtsterroristen mal anlegen? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man da ein bisschen mehr findet. Na, also, Huch! Ich bin ja ein Fan davon, wenn gleiche Dinge gleich behandelt werden. Aber hier ist aus einem überhaupt nichts eine Intensivdurchsuchung in mehreren Bundesländern, Festnahme von 11 Personen etc. pp. Geworden. Ich finde, das sollte mal gewürdigt werden. Jawohl. No? So, dann sind wir mal bei was anderem. Montag Rechtsterritik. Montag, 11 Uhr. Nach rechtsextremen Anschlägen, Vorwürfe gegen Berliner Polizei. Opfer rechtsradikaler Übergriffe in Berlin-Neukölln werfen den Behörden und der Politik nämlich Untätigkeit vor. Der linken Bezirkspolitiker Kocak berichtete im Deutschlandfunk von einem Brandanschlag auf ihn. Ermittler hätten zuvor gewusst, dass Neonazis ihn verfolgten, um seinen Wohnsitz herauszufinden. Aber weder der Verfassungsschutz noch das Landeskriminelle Amt hätten etwas unternommen oder ihn gewarnt. Und er forderte nun einen Untersuchungsausschuss über mögliche rechte Strukturen bei der Berliner Polizei. Ich möchte lösen, wir haben sämtliche Wahrnehmungsorgane zugekniffen und nichts wahrgenommen. Weil wir nehmen doch nie irgendwelche Rechtsterroristen in der Polizei wahr. Kommen Sie denn auf die abwegige Idee, es könne da welche geben? Also, wir haben noch nie nachgesehen, aber wir sind uns ganz doll sicher, da kann es bestimmt keine geben. Das sind alles immer nur bedauerliche Einzelfälle. No? Na, also auch insbesondere, wenn man dann mal irgendwie anfängt zu graben und feststellt, dass Frau Kiesewetter, die ja schließlich angeblich Opfer der NSU geworden wäre, Frau von Heilbronn, Vorname Phantom, die ja bekanntlich auch irgendwie, da gibt ja selbst die Polizei inzwischen zu, dass da nichts war. Und wenn man da so ein bisschen mal gräbt in deren Kollegenkreis, stellt man fest, Mensch, die ist ja nur sehr wenige Schritte entfernt von Leuten, die im Dunstkreis Hannibal tätig sind. Von Polizisten, die im KKK rumwirken. Mensch, also die bedauerlichen Einzelfälle. Das ist aber Zufall. Na? So, ähnlich äußerte sich die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Ein Mitarbeiter der Berliner Initiative hatte nämlich Morddrohungen erhalten. Auch in diesem Fall hat ein Rechtsextremer seine private Adresse herausgefunden. So, ich meine, man könnte einfach mal zur Kenntnis nehmen, wir haben ein rechtsterroristisches Terrorproblem in diesem Land. Und weder die Medien, noch die Politik, noch sonst irgendwer und schon gar nicht die Polizei weisen darauf hin, dass es da vielleicht ein Problem geben könnte. Na, das wird noch nicht mal mehr ordentlich weggemeldet. Noch nicht mal mehr irgendwo so unter Ferne liefern. Ach, übrigens, ja, so Anzahl Terroranschläge von Rechten, ja, also zweistellig mindestens, wenn nicht sogar dreistellig. So, ne, das wird unter Ferne liefern weggemeldet. Na, aber haben sie Angst vor Leuten, die das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben? So, und da habe ich dann schon wieder so ein mittelschweres Gerechtigkeitsproblem mit. Däh. So, dann gab es Neumünstroh aus der Nacht zu Dienstag. Bombendrohung im Bahnhof von Neumünster. Hätte es da nämlich am Montag gegeben. Nach einer Bombendrohung am Bahnhof in Neumünster hat die Polizei in der Nacht Entwarnung gegeben. Die Entschärfer hätten in dem Zug keinen Sprengstoff gefunden. Bei einer ersten Durchsuchung hat ein Schabürhund angeschlagen. Der betreffende Waggon des Regionalzugs wurde sorgfältig gerühmt. Dabei wurden keine gefährlichen Stoffe gefunden. Am Abend hat eine Zugleiterin auf einem Schabiegel in einer Zugtoilette den Schriftzug Bombe im Zug entdeckt. Daraufhin wurde der Zug in Neumünster evakuiert. Die ganze Strecke war dann natürlich auch gesperrt, weil logischerweise, wenn da ein Zug steht, der da eigentlich nicht stehen sollte, dann ist dran vorbeifahren nicht ganz trivial. Und also was mir da noch an Follow-up begegnet ist, wo ich aber keine schöne Nachrichtenmeldung zu gefunden habe, das ist diese Woche sowieso häufiger mal gewesen, dass mir Meldungen bei Twitter vorbeigeflattert sind, die aber aus den Nachrichten nicht vorbeigesiegelt kamen, dass auch da schon wieder ein bedauerlicher Zusammenhang zu Rechtsterrorismus gemutmaßt werden kann, ohne dass man sich schlimm anstrengt. So, dann gab es Flensdroh. Das ist am Mittwochvormittag gewesen, nach Gewaltdrohung in Flensburg. Schüler festgenommen. Nach einer Drohung mit Gewalt ist ein 17-Jähriger an einer Flensburger Schule festgenommen worden. Er habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Die Ermittler waren über einen Chat informiert worden, in dem ein Amoklauf angekündigt worden sei. Der Schreiber habe gedroht, heute mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. Bei dem Polizeieinsatz wurden bei dem 17-Jährigen die Messer gefunden. Nach ersten Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen den Schüler konkretisiert, so die Polizei weiter. Messer, sagten sie. Das wird doch dann bestimmt ein Messerstraftäter gewesen sein. Da hat sich doch irgendeine Landes-AfD neulich mal lächerlich gemacht, als sie nämlich mal mit kleinen Anfragen versuchten, Propaganda zu betreiben. So, ja, wie viele Messertäter gäbe es denn? Und welche Nationalität hätten die denn so? Haben sie eine Auflistung bekommen. Turns out, die größte Gruppe waren da wohl Deutsche. Da haben die sich gedacht, ja, das sind aber bestimmt nur Passdeutsche. Dann erfahren wir doch mal so eine Verteilung an Vornamen, um rauszufinden, dass das in Wirklichkeit ja alles gar keine echten Deutschen sind. Turns out, naja, also außer der Antwort, die Häufigkeitsverteilung war, lasst mich lügen, irgendwie Michael, Daniel, alles total, das können ja gar keine richtigen Deutschen sein, Vornamen. Huch. Ganze auf der Fläche Sand verteilt. Nur der Baum hat noch Grünzeug um sich. Also, ja, die AfD versucht halt auf Krampf Propaganda zu machen. Stellt sich nur raus, die Antworten auf die kleinen Anfragen geben das halt nicht her. So, das Ding ist dann allerdings auch wieder in Kreisen geringfügig falsch interpretiert worden, insofern als es Leute gab, die dann sagten, ja, das hieße ja, die Vornamen aller Täter hätten diese Verteilung. Nein, das waren die Vornamen derjenigen Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit. Aber hey. So, dann ZP-Mittlung. Turns out, ein Staatsanwalt ermittelt da schon seit 16 Monaten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen das Zentrum für politische Schönheit. Eine Blumenwiese entsteht hier. Ja, okay. Also, zumindest Gras hatten wir hier vorher. So, und ja, also bei dem Staatsanwalt, der da ermittelt und gleichzeitig auch noch den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft gibt, da stellt sich raus, wenn man da mal so ein bisschen nachguckt, was hat er denn eigentlich vorher so gemacht, ist der schon in der Vergangenheit damit aufgefallen, dass er zumindest linksorientierte Gruppierungen verfolgt hat. Man könnte die Mutmaßung äußern, dass es sich um die Verfolgung Unschuldiger handeln könnte, was Gerüchten zufolge möglicherweise unter Umständen vielleicht einen Straftatbestand erfüllen könnte. Da könnte doch mal ein Staatsanwalt nachgucken, nach Möglichkeit ein anderer. Na, also ich finde auch, das Zentrum für politische Schönheit geht manchmal ein bisschen arg weit bei ihren Maßnahmen, so weit, dass es halt auch wirklich weh tut. Auf der anderen Seite, Sunrise 643, auf der anderen Seite scheint es so, dass wenn man da nicht so weit geht, Dinge nicht passieren. So, oder anders ausgedrückt, ich finde nicht alles, was die machen, geil. Aber es sieht danach aus, dass kleinere Aktivitäten ja ansonsten auch zu nichts geführt haben, von daher, ...644-29, Daylight Period Starts, 643, Ends 2001, 13 Stunden, 18 Minuten. Ach, da hinten, ein Trecker. So, dann gab es Haftweichung. Und zwar, turns out, erinnert ihr euch noch an die, ist jetzt glaube ich gerade mal ein halbes Jahr her Geschichte, wo ein Syrer in Kleve im Knast verbrannt ist, wo relativ schnell rauskam, dass der da eigentlich schon seit Wochen ohne sinnvolle Begründung im Knast rumgesessen hätte. Und das mit der Verbrennung, das erinnerte doch relativ schnell an den Fall Uriallo, weil angeblich hätte er sich selbst entzündet und dann aber doch nochmal um Hilfe zu rufen versucht und ist aber trotzdem verstorben. Nun, da hatte vor ein paar Monaten schon mal Monitor nachgegraben und festgestellt, also das Lügenmärchen von wie denn das seit oder wie zwischen Beginn des Brandes und Versterben des Opfers sich die Sachen verhalten hätten, das macht gar keinen Sinn. Das kann so nicht gelaufen sein. So, und jetzt gestern gab es dann nochmal eine Presseverlautbarung von Monitor, die da nämlich jetzt dann am anderen Ende vom Verfahren schon mal nachgeguckt haben. Wie kam es denn eigentlich zu der Verhaftung von dem Mann? Auch da, das offizielle Märchen war, Ja, also der Name, den er angegeben hätte, Ahmad A., der wäre als Aliasname von irgendwem anders schon zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Und weil ja die Polizisten, die ihn da verhaftet haben, nicht in der Lage waren zu erkennen, dass es sich nicht um einen Schwarzafrikaner handelt, weil Hautfarbe ist auch schwer zu erkennen, dass also die Nationalitätszuordnung, die ihm da dann aufgedrückt wurde, so überhaupt gar keinen Sinn macht. Und er dummerweise aber auch keine Papiere dabei hatte, denen die zumindest Vertrauen geschenkt hätten. Da haben sie den einfach mal für Wochen eingeknastert. Moment, für Wochen einknasten, das geht hierzulande? Ich dachte, sowas wäre nur in so bösen Terrorstaaten wie Russland erlaubt. So, und jetzt sagt also Monitor, naja, also sie haben mal nachgeguckt, da zeigt sich nicht nur der offiziell geschriebene Brandverlauf, ist also fraglich, sondern auch die offizielle Darstellung zur Verhaftung macht keinen Sinn. Laut nordrhein-westfälischem Innenministerium soll sich nämlich Folgendes abgespielt haben. Am 6. Juli 2018 soll Ahmad A. an einem Baggersee bei Geldern Frauen belästigt haben. Die Polizei wird gerufen, er kann sich nicht ausweisen, muss mit auf die Wache. Per Fingerabdruck wird dort der Name ermittelt, unter dem er in den polizeilichen Datenbanken geführt wird. Ahmed Ahmed. Unter diesem Namen habe man abgefragt, ob etwas gegen den Syrer vorliege. Bei dieser Abfrage, so die bisherige Darstellung, habe es einen Treffer gegeben, ein Mann aus Mali, der in Hamburg per Haftbefehl gesucht werde. Die Polizei habe daraufhin den Malier und den Syrer für ein und dieselbe Person gehalten, ohne etwa die in den Datenbanken hinterlegten Fotos überhaupt nur zu vergleichen. Ein solcher Abgleich hätte ja eine Verwechslung sofort aufklären können. Doch genau in dieser Darstellung, einer fahrlässigen Verwechslung, gibt's jetzt laut Ermittlungsunterlagen, die Monitor und Westpol vorliegen, erhebliche Zweifel. Demnach war nämlich der Name Ahmed Ahmed, dem per Haftbefehl gesuchten Malier in Hamburg, überhaupt gar nicht zugeordnet worden. Ein Schreiben des LKA Hamburg zufolge hätte es am 6. Juli 2018, dem Tag der Verhaftung, bei einer Datenabfrage keinen Treffer auf den Datensatz des Maliers geben dürfen. Demnach hätte weder ein Grund für eine Inhaftierung vorgelegen, noch für eine Verwechslung. Was dann schon die Frage aufwirft, wenn das Lügenmärchen von wegen, ja, sie haben den ja nur verwechselt, sie waren ja mal nur kurz zu blöd, schon nicht hinkommt. Also die ganze Geschichte riecht sowieso schon eigenartig. Jetzt riecht also auch noch die Verhaftung noch komischer, als sie ohnehin schon roch. Weil seit wann ist es hierzu angeblich im Rechtsstaat üblich, Personen, denen sie in der Tat nichts vorwerfen können, in den Knast zu sperren und da wochenlang versauern zu lassen? Seit wann ist es hierzulande in einem sogenannten Rechtsstaat üblich, dass Personen, die sie seit Wochen im Knast versauern lassen, dann im selbigen verbrennen, wo dann sogar noch Hilfeleistung unterlassen wird? Ist so etwas üblich? Ist sowas nicht üblich? Werden da mal Verantwortliche ermittelt und dann zur Rechenschaft gestellt? Oder findet sowas hierzulande gar nicht mehr statt? Machen wir das nicht, weil wird schon alles seine Ordnung haben. Na, und dann kommt da mal so ein WDR-Magazin, holt mal einen kleinen Bagger raus, gräbt mal ein bisschen, stellt fest, also das Lügenmärchen von wie der Brand abgelaufen ist, macht keinen Sinn. Das Lügenmärchen von warum der denn überhaupt in den Knast gekommen ist, macht auch keinen Sinn. Ergo, der hätte zu keinem Zeitpunkt in dem Knast sein sollen. Und selbst wenn er in dem Knast gewesen wäre, hätte der nicht verbrennen sollen. Na, also eine bedauerliche Anhäufung von bedauerlichen Zufällen. Einzelfall bedauerlicher. Uriello, sagten sie. Nee, also da ermitteln wir ja nicht mehr, da gucken wir ja nicht mehr nach. Na? Däh. So, und einen habe ich noch, Sehobunal. Weil Seehörster kann sich jetzt mal vorstellen, ein Tribunal für Iskrämpfer. Weil der Seehörster hat immer noch das Problem, dass ja in Terrormilizgebieten festgenommene mutmaßliche Kämpfer, einige davon sogar noch über eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, da gibt es zwar jetzt ein Gesetz, was dann in Zukunft ähnlich gelagerten Fällen da eine Staatsangehörigkeit wegnehmen können würde, aber das gilt ja erstens noch nicht und zweitens kann es auch nicht wirken auf die Fälle derjenigen, die da jetzt da sind. Das ist ein Elevation größer 0 von 649 bis 1955. Und zweitens hat Seehörster ja die Auflage benannt. Ja, also Deutschland werde ja nur Leute nehmen, bei denen schon vorher klar ist, dass man die ganz doll schlimmen Verbrechen vorwerfen kann und dass man die ganz lange in den Knast sperren kann und auch nie wieder rauslassen muss. So funktioniert das nicht mit dem Recht, Herr Seehörster. Und jetzt kann sich Seehörster also auch vorstellen, dass es irgendwie einen internationales Sondergericht für gefangene Kämpfer der Terrormiliz geben könne. Es gehe um eine gerichtliche Abarbeitung des internationalen Terrorismus, so Seehörster. Sorry, Terrormiliz war internationaler Terrorismus. Na, das ist halt das Problem, was sie haben, wenn sie Terrormiliz nicht als Staat deklarieren wollen. Hätten sie sich das Leben damals einfach gemacht und hätten sie gesagt, die behaupten, sie sind ein Staat, ja, dann sollten sie auch die Pflichten von einem Staat bekommen. Haben sie nicht? Haben sie immer gesagt, naja, das ist ja alles gar kein Staat. So. Machen wir die Terrorecke zu und kommen beim Schnüffel an. Da hätten wir die titelgebende BN-Drinnenwanze, weil, wie Trollfe am Freitag schrieb, das Seehörster Geheimdienstermächtigungsgesetz geht noch weiter als bisher bekannt. Der Bind soll nämlich Trojaner gegen Deutsche im Inland einsetzen dürfen. Und zum Einspielen des Trojaners sollen sie in die Wohnungen von Zielpersonen einbrechen dürfen. Rechtsstaat, wir hörten davon. Was war das noch gleich? Irgendein Relikt aus ferner Vergangenheit? Oder wie es der Heise-Ticker da formulierte, Referentenentwurf von Bundesinnenterrorist Hörster Seehörster für ein Gesetz, Anführungszeichen, zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, geht nämlich weit über die bereits bekannt gewordene Befugnis des Verfassungsschutzes hinaus, die Bundeswanze etwa für heimliche Online-Durchschnüffelungen einsetzen zu dürfen. So will der CSU-Politiker etwa auch die Kompetenzen für den Bundesauslandsgeheimdienst noch regeln und ausweiten. Dass der Bild schon bislang im Ausland weitgehend vogelfrei Nichtdeutsche überwacht und deren Rechner oder Handys hackt, ist kein Geheimnis. Die Agenten stützen sich dabei auf die Annahme, dass ausländische Staatsangehörige vom Fernmeldegeheimnis des Grundgesetzes nicht oder zumindest weniger stark geschützt seien. Wo er auch schon Rechtsgelehrte sagen, das ist völliger Blödfug. Das ergibt sich aus überhaupt gar nichts. Aber, ja, ne? Das Drinnenministerium will diese Praxis mit einer gesonderten, klarstellenden Lizenz für die vom Inland aus durchgeführte Datenerhebung aus informationstechnischen Systemen von Ausländern im Ausland nun auch noch legalisieren, wie aus dem von Netzpolitik veröffentlichten Entwurf hervorgeht. Als Skandal galt es bislang, wenn von den Bündhacker-Aktivitäten im Ausland auch deutsche Journalisten vor Ort betroffen waren. Laut dem von Seehörster geplanten Paragraph 5b des in der Reform mit überarbeiteten Bündgesetzes soll der Auslandsgeheimdienst künftig aber auch die Bundeswanze oder vergleichbare technische Mittel gegen deutsche Staatsangehörige, eine inländische juristische Person oder sich im Bundesgebiet aufhaltende Personen in Stellung bringen und Daten von deren IT-Systemen erheben, auswerten und an Dritte inklusive ausländischer Stellen wie der NSA übermitteln dürfen. Zulässig sein soll das in Fällen gravierender Straftaten, beziehungsweise bei Sachverhalten mit besonderen Gefahren für die Bundesrepublik oder ihre Bevölkerung. Freigeben müsste dies das Bundeskanzleramt. Das Innenressort begründete das Vorhaben damit, dass solche Schritte für die Auftragserfüllung des Bund in bestimmten Fällen unverzichtbar wären. Dies gelte etwa, wenn sich für die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik bedeutende Informationen besonders zuverlässig, authentisch und konzentriert gerade auf Datenträgern in solchen Systemen finden. Was zum Fick fällt mir dazu spontan ein? Na, und das ist halt in den Nachrichtenmeldungen in den letzten Wochen noch überhaupt gar nicht vermeldet worden. Und Netzpolitik hat dann einfach mal irgendwo da den Referentenentwurfsstand von dem Gesetzentwurf bekommen und hat den einfach mal ins Netz gepustet und gesagt, so, da sind noch mehr so Eier versteckt. Hey, liebe Journalisten, journaliert mal. Ja, und ich gucke mir das Ganze an und frage mich so, ey, Rechtsstaat? Wenn der Bundesdraußengeheimdienst im Drinland in Wohnungen einbrechen will, um Rechner zu verwandeln, also mal ganz davon abgesehen, einbrechen ist eigentlich, ist das nicht als Verbrechen neulich erst härter bestrafbar gemacht worden, damit das wie Raub zu bestrafen wäre? Und jetzt hier so, ja, so unser Bundesdraußengeheimdienst, der soll auch im Drinland in Wohnungen einbrechen, um Rechner zu verwandeln. Auch das wird dann schwierig, wenn es sich um informationstechnische Systeme handelt, die die Leute bei sich tragen, wie zum Beispiel mobile Telefone oder ähnliche Gerätschaften. Aber hey, ja, auch darüber könnte öffentlich da mehr berichtet werden. So, dann BE-Ausschreibung. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat eine Ausschreibung für den künftigen Betrieb und die Entwicklung des besonderes elektronisches Anwaltspostfach gestartet, weil die Verträge mit dem bisherigen Loser Athos laufen zum Jahresende aus. Und ja, kann man ja mal neu ausschreiben. Können ja mal Leute gucken, ob sie denn nicht irgendwie noch eine dummere Idee haben als die bisherigen Betreiber, welche Scheiße man denn da machen kann. Ja, also ich meine, noch dümmere Ideen, da wird gar nicht mehr verschlüsselt. Also weil die Fake-Verschlüsselung, die sie bisher haben, die ist ja auch nur Fake. Aber hey, also da gibt es jetzt eine Ausschreibung und da wirft das dann die Frage auf, welche inkompetente IT-Firma sich das Ding denn drauf sattelt. Also wäre ich irgendwie relevante Person in einer IT-Firma, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Da kannst du nur verlieren. So, kommen wir schon beim Trampel an. Da hätten wir erstmal Müller-April, weil der Bericht von Müller soll Mitte April in einer redaktierten Version in die Öffentlichkeit geschubst werden, weil die in der Tat nicht ganz unberechtigte Frage, die relativ schnell aufkam, nachdem ja vor einer Woche da der Barr-Bericht dann nach dem Wochenende rausgesapscht war, so frei nach dem Motto, ja, also in einer Zusammenfassung oder in der Zusammenfassung, da stünde ja drinne, da war ja alles nix. Und der Trampel so, ja, total exoneration, Entschuldigung, selbst in der Zusammenfassung von ihrem Schmeichellecker da steht drinne, does not exonerate. Welchen Teil von does not haben sie jetzt nicht verstanden? Ach, das not haben sie nicht verstanden. Ja, das, ja, so kommt's hin. Na, und jetzt soll also irgendwie im April noch eine redaktierte Fassung von dem Müller-Bericht rauskommen. Was ich jetzt auch schon in Vorschlägen mitbekommen hatte, war, es gibt oder es ist üblich, dass so in so einen Berichten eine Executive Summary drin ist, wo eben die Autoren selber reinschreiben, was sie denn eigentlich für wichtige Ergebnisse da rausbekommen. Und die sollte ja total trivial veröffentlichbar sein. Warum ist das ganze Ding überhaupt noch nicht komplett öffentlich? Ja, nun, das liegt eben genau an dem Starr-Report, wo dann also auch Politikern damals aufgefallen ist, dass das vielleicht doch irgendwie nicht ganz so geil gelaufen ist, dass da ja sämtliche schmutzigen Details sofort in der Öffentlichkeit breitgelatscht wurden. Also namentlich für Frau Lewinsky war das ja bekanntermaßen nicht so richtig geil. So, dann hätten wir, wo will ich denn hin? Achso, genau, der Trampel hat jetzt wohl neulich mal wieder irgendwo was fallen lassen. Und zwar ist dem aus seiner Gesichtsöffnung rausgefallen, ja, wäre durchaus ja nicht ausgeschlossen, dass Windturbines Cancer kursen könnten. Nein. Also, ja, was Krebs erregt. Also, was wissen wir denn, was Krebs erregt? Aber, also, Windturbinen, also Windkraftanlagen, wie sollen die das denn machen? Ja, und da trauen sich jetzt dann auch wieder schon diverse Republikaner nicht einfach mal zu sagen, ja, das ist ja Bullshit. Der Kerl hat aus seinem Gesäß formuliert. Barun war so, und dann ist dann Meldungen von gestern, da tröpfelt es dann aus der Müller-Truppe, dass da Leute mit der Bar-Zusammenfassung unglücklich sind. There was immediate displeasure from the team when they saw how the attorney general had characterized their work instead, according to one US official briefed on the matter. Was er dann schon die Frage aufwirft, so ja, also da gibt es Teile, die dürfen so nicht öffentlich diskutiert werden, aber ja, also wenn man denn da so vernimmt, also die Leute, die an dem Bericht beteiligt waren, sagen, die Zusammenfassung, da ist keine korrekte Darstellung, mal davon abgesehen, dass es wohl auch so ist, dass schon aus der Zusammenfassung man Spuren erkennen kann von, da sind Halbsätze zitiert worden. Was war denn in der anderen Hälfte von dem Satz? Also es gibt da eben schon Hinweise drauf, wo möglicherweise sinnverzerrende Zitate in der Zusammenfassung von dem Herrn Barr drinne stecken. Und ja, also wenn man das sich schon zusammenreimen kann, das, also einfache Lösung, der Bericht sollte in möglichst vollständig veröffentlicht werden, dass sich jeder, der Interesse daran hat, den mal aus der Nähe angucken kann und sich dann erst eine sinnvolle Meinung bilden kann. Aber es bleibt dabei, dass eben auch aus dem Bericht wohl gerade nicht hervorgeht, dass der Duce, den Trampel die ganze Zeit ferngesteuert hat, Ich meine, der Trampel hat einen Denkhorizont von ungefähr 5 Sekunden. Um den Sven zu steuern, musst du dem also ständig ins Gehör brüllen. Aber hey. So, dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Genau, die Brex-Lehnung von Freitag. Weil, im UK-Parlament ist das passiert, was auch schon ein paar Mal passiert ist. Also, Theresa April, zu dem Zeitpunkt noch Theresa Merz und ihr Vertragsdingsbums hat wieder keine Mehrheit gefunden. Da ist es in der Woche dann auch immer noch mal weitergegangen und ich habe dann nur da gesessen und habe gesagt, so ja, weckt mich, wenn es mal wieder Nachrichten gibt, die aussehen, als wäre da irgendwas dran. Ne? Also irgendwie der letzte Stand ist jetzt wohl der, dass Theresa April auf Labour und den Corbyn zugehen will. Der größte Haken daran ist, dass der Corbyn selber ja auch ein Brexiteer ist. Der will ja auch raus. So, von daher die technisch simpelste Lösung, Revoke Article 50, zieht einfach den Austritt zurück und sagt so, und bevor wir das nächste Mal so eine Scheiße versuchen, machen wir uns vorher Gedanken darüber, wie die Scheiße denn umgesetzt werden kann und nicht hinterher. Aber, ja. Und einen habe ich noch, da hat nämlich gestern der Bundesgerichtshof sich mit einem Fall befasst, wo ein zu dem Zeitpunkt 18-jähriger Schüler im Sportunterricht zusammengebrochen ist und der Sportlehrer dann sich nur bemüßigt fühlte, jemanden zu beauftragen, doch mal einen Notarzt zu rufen. Und da kam dann raus, ja, also der Patient hatte längere Zeit keine Sauerstoffzufuhr zum Gehirn und hat da dann bleibende Schäden von zurückbehalten. Und jetzt hat nun also der BGH entschieden, dass ein Sportlehrer notfalls erste Hilfe im Unterricht leisten können muss. Zur Amtspflicht von Sportlehrern gehört es, nötige und zumutbare Maßnahmen rechtzeitig und in ordnungsgemäßer Weise durchzuführen. Die Lehrer seien nicht durch ein Haftungsprivileg geschützt, wie es für Nothelfer bei Unfällen gilt. Das Haftungsprivileg, dass wenn man denn was tut und dabei irgendwas falsch macht, man für das Falschmachen nicht noch belangt werden kann, sondern wenn man halt gar nichts tut, wie eben in dem Fall der Sportlehrer, ja, ist man halt dran. Oder kann man zumindest dran sein. So, weil Haken ist, dass der frühere Schüler eben auch wirklich bleibende Schäden zurückbehalten hat, weil für 8 Minuten keinen Sauerstoff im Gehirn gehabt haben, ist halt dann doch schlecht. So. Und das wollte der frühere Schüler dann da halt auch mal gerichtlich festgestellt haben. Und nun hat der BGH festgestellt, ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Ja, 34. Kommen wir in der Musikecke an. PS22 von 2015. See you again. 3 Minuten 46 ist das dann lang. Gefolgt vom Herrn Colbert, der mit Neuseeland sich befasst hat. All New Zealand asked Trump for was love. 7 Minuten 18 ist der Ausschnitt hier lang. Den kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at Kompott, mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar am kompiblog.de und dem Eintrag zu Kompott 699 Teil 1 einzustellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
will never be broken, the love will never get lost. And we're brother who comes first in the line, never be crossed. Establish it on your own, that line had to be drawn in line, had to be used to remember me when I'm gone. And I'll tell you all about it when I see you again.
Welcome to The Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. The world... You know, the world is still reeling from Friday's terror attack in New Zealand on two mosques by a white supremacist in which 50 Muslim worshippers were killed. All of our hearts go out to those at the Al-Noor and the Linwood mosques and to the great people of New Zealand. I have been down there. And it is the most beautiful country I've ever seen, and the Kiwis are the kindest people I have ever met. And right after the attack, New Zealand's Prime Minister, Jacinda Ardern, made it clear that her country was united.
Many of those who will have been directly affected by this shooting may be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand their home, and it is their home. They are us.
Many are questioning our president's reaction. Now, to his credit, he did send a condolence tweet and called the prime minister, and she had a simple request for him.
I spoke with Donald Trump this morning. He sought to call us directly. He very much wished for his condolences to be passed on to New Zealand. He asked what offer of support the United States could provide. My message was sympathy and love for all Muslim communities.
That's not really Trump's brand. Trump Trump has trouble showing love for things that are not him. And he has a particularly bad record with Muslims in this regard. So he's in a bind. On the one hand, after a terror attack, to condemn the extremist ideology of the terrorist should be a slam dunk. On the other hand, he can't jump. Also, he never, ever condemns the racists. After Charlottesville, he said there were fine people on both sides. Remember the guy with all the guns and the Coast Guard? He was a white nationalist. Trump never mentioned that. His very first campaign speech called Mexicans rapists and murderers. He called Africa and Haiti whole countries. He complained that we don't get enough immigrants from Norway. He said a Mexican judge couldn't be fair in a case against him. He refused to disavow David Duke. He calls Elizabeth Warren Pocahontas. He said that Nigerians would never want to go back to their huts after seeing America. He calls himself a nationalist. I'm just saying, if it walks like a duck and talks like a duck, then why does it keep goose-stepping? So, on Friday, a reporter asked Trump about it point blank.
You see today white nationalism as a rising threat around the world.
I don't really. I think it's a small group of people that have very, very serious problems.
Yes, but other than your cabinet. Now, Over the weekend, Trump got an assist from acting chief of staff and beaver upset that none of the other forest creatures remembered his birthday. Mick Mulvaney. Mulvaney made rounds on the Sunday morning shows where Fox News' Chris Wallace asked him directly why Trump won't specifically condemn white supremacy.
To the degree that there is an issue with white supremacist, white nationalist, anti-Muslim bigotry in this country, and there is an issue with that, why not deliver a speech condemning it?
Right. You've seen the president stand up for religious liberties, individual liberties. The president is not a white supremacist. I'm not sure how many times we have to say that.
Having to say it once is a problem. How many times do I have to say it? I have never tasted human flesh. It is way too salty. But I do want to point out that he did not ask you if the president was a white nationalist. He asked you why the president won't denounce white nationalists. Do you promise to love, honor, and cherish this woman? How many times do I have to tell you I am not banging my secretary? Please. I mean, it's... And here's Mulvaney on The Nation Face with Margaret Brennan.
Why not directly address white supremacy and specifically Islamophobia?
Yeah, I get a lot of
because
questions about...
Because world leaders did and the president didn't.
I get a lot of questions from people saying, well, you need to tell the president to do X. You need to tell the president to go and give an Oval Office address on this or on that. That's not how the system works. The president communicates in his way.
Mulvaney answered like the worst parent at the local school. We don't like to tell Braden what to do. He communicates in his own way, okay? And for the record, he's not biting the other children. He's kissing them with his teeth. Then Mulvaney issued a challenge.
I don't think anybody could say that the president is anti-Muslim.
The president is anti-Muslim. What did I win? Did I win?
Yeah.
Did I win something?
I think so. Come on now. What did he win? What did he win?
Doll? That was actually kind of easy. That wasn't hard at all. Trump also got an assist from that, which is Kellyanne Conway, who raged at the media for asking for presidential accountability.
The media is putting all the blame on the right.
They insert themselves. I must speak. I must say something. No, you don't. You can actually shut up and pray for people.
Yeah, media. Shut up and pray. Just like Jesus said, blessed are the meek who better shut their pie holes. I don't remember that quote myself, John. I don't remember that.
I didn't read that one.
Different
either.
Version of the Bible than I'm used to. Now,
yeah, definitely.
I'm not going to quote the Shooter's Manifesto, but in it, he did name check Trump as a symbol of white identity. But Kellyanne Conway says it's more complicated than that.
Unlike most mass shootings, this man came with pre-receipts, if you will. He put out a 70-page manifesto, yeah. And I guess everybody scoured it, search for Donald Trump's name, and there it is one time. But he also said he aligns closely with the ideology of China. He said he's not a conservative, he's not a Nazi. I think he referred to himself as an eco-naturalist or an eco-fascist. But people should read the entire, in its entirety.
Why would you say that? You've got to read it to the end. There's an amazing twist. It turns out the real racial superiority was the friends we made along the way.